Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wir befinden uns heute wieder in unserem Podcaststudio im Michaelsbund. Wie immer mit dabei unser geistlicher Beirat, Pfarrer Rainer Maria Schießler. Schön, dass du da bist.
Danke.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren heutigen Studiogast, Professor Dr. Schmucker. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da bin. Danke.
Sie lehren seit 1971 an der TU München am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik, sind international anerkannte Raketenexperte. Sie haben auch mal gesagt, Sie sind der Einzige, der welche gebaut hat. Waren in den 90er Jahren Mitglied des UNO-Inspektionsteams im Irak und haben damals auch mit dem Unternehmen Schmucker Technologie bezüglich der Nutzung von Raumfahrt und Verteidigung für den zivilen und privatwirtschaftlichen Bereich dementsprechend auch beraten. Für unsere Zuhörer, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie stecken, was genau verstehen Sie oder versteht man unter Luft- und Raumfahrttechnik und welche Disziplinen sind da eigentlich vereint? Jetzt haben wir ein Raumfahrtministerium in Berlin. Vielleicht könnt ihr das mal erklären.
Nun, Luft- und Raumfahrt sind zwei völlig verschiedene getrennte Bereiche. Luftfahrt heißt, ich bewege mich von einem Punkt zum anderen mit Hilfe eines Luftfahrzeuges. Raumfahrt, das ist natürlich Fahrt, aber im Wesentlichen heißt es, ich gehe in den Weltraum und in dem Weltraum muss ich eine völlig neue Welt aufbauen. Das heißt, es umfasst alle Disziplinen, die wir hier auf der Erde haben. Wenn wir unbemannt sind, also denke ich dran, Energieversorgung, Materialien und so weiter. Und wenn ich in bemannten Weltraum gehe, dann kommt noch alles zum Versorgen der Personen oder der Tiere. Also es ist eine völlig neue Welt, die ich aufbaue mit allen unterschiedlichen Bereichen.
Was hat Sie da als Kind oder Jugendlicher an der Raumfahrt begeistert, also bewogen, dass Sie heute so im Thema drin sind?
Nur, ich glaube, als Kind habe ich mich erst für Astronomie interessiert.
Also für die Sterne?
Und ja, ich hatte ein kleines Kosmosfernrohr, haben wir die Planeten angeschaut. Und dann kam die Raketentechnik dazu. Ich glaube, ich habe ein Buch bekommen über Raketen und damit war die Sache erledigt.
Berufung. Ich glaube, Sie haben meinen Bruder schon unterrichtet. Also mein Bruder hat 1977 Abitur gemacht und dann an der TU Maschinenbau, Luft- und Raumfahrt studiert. Es ging dann weiter, er hat dann auch promoviert an der Bundeswehr-Uni. Und es ist Berufung. Wir sind ungefähr so zeitgleich damals auseinander. Ich bin in der Pfarrei hängen geblieben und bin den Weg gegangen. Und er ist über Modellflugzeugbau zum Segelflugzeugbau in die Fliegerei gekommen und so zur Luft- und Raumfahrt.
Auch zur Luft- und Raumfahrt.
Ja, also ich bin ja ein großer Verfechter, dass das Wort Berufung bitte nicht nur für den geistlichen Weg reserviert. Es gibt Berufungen für jeden Beruf, den du einfach als Leidenschaft lebst.
Ja, richtig. Ich habe das vor kurzem gesagt, ich bin Raketenmensch und das bin ich, seitdem ich, also, naja, ich würde sagen, heute ist es mindestens 70 Jahre her. Mhm. Und ich bin da immer dabei geblieben und es macht mir immer noch Spaß und es ist immer interessant und deshalb lehre ich auch noch, weil es für die Studenten wichtig ist, das zu erklären, die Disziplin, was man alles machen muss. Also ist schon richtig, ist eine Berufung.
Und mein Bruder hat einen Lehrauftrag in Fribourg in der Schweiz, schon seit vielen Jahren. Und das Tolle ist, wenn ich ihn einmal sehe, wenn ich ihn bei guter Laune halten will, dann stelle ich ihm nur so eine Frage, warum fliegt ein Flugzeug? Und wenn man das, die Leidenschaft dann erlebt, gell, mit der er nach diesen vielen Jahrzehnten dir das erklärt, wo ich dann relativ früh schon fachlich aussteige, aber ihn dann erleben darf, in welcher Begeisterung er das macht, das sind nicht nur Parallelen, das sind Übereinstimmungen zwischen meinem Beruf und seinem.
Ja.
Für dieses Lehren und das, was wir an Verkündigen machen, Menschen begeistern, das heißt zu inspirieren, zu was der Mensch fähig ist.
Ja, es ist völlig richtig. Ich sehe das genauso. Es muss von innen herauskommen. Es muss richtig rausquellen. Man muss das also mit einer Freude sagen. Und man sieht das ja auch, wenn es ankommt an den Zuhörern. Und ich weiß, manchmal geht es nicht so, dass es nicht gut ankommt. Dann habe ich ein Problem dabei. Also wenn es nicht rauskommt. Also das ist, also das, dieses, Vorlesung halten ist wie eine Predigt.
Das ist diese große Kunst, das Schwere herunterzubrechen und einfach zu machen. Wir machen Sonntag für Sonntag leider Gottes in viel zu vielen Kirchen den Fehler, dass wir es nicht tun. Wir konfrontieren einfache Leute mit Texten, gut kopiert, sage ich, nie kapiert, und meinen, wir hätten den Leuten irgendwas mitgegeben. Die gehen raus und wissen gar nichts. Und ich glaube, mit derselben Berufung steht der Professor auch vor seinem Hörsaal.
Das ist richtig. Es ist ganz leicht, die Sache schwer zu machen, dass es keiner versteht. Aber das Wichtige ist ja, es muss verstanden werden, und dann kann ich auch gute Noten geben. Ich gebe gerne gute Noten, und wenn die Leute es nicht können, dann liegt das an mir, dass ich es nicht gut rübergebracht habe. Denn die sind alle gescheit, viele sind noch gescheiter als ich. Und wenn es dann nicht verstanden wird, dann weiß ich, hier war ich nicht gut. Da muss ich mir das überlegen, was ich dann richtig machen muss, wie ich es besser machen muss. Deshalb mache ich ja auch immer folgende Vorlesung, und das nächste Mal wird das dann nochmal, die Essenz nochmal wiederholt, damit wir in die neue Vorlesung einsteigen.
Und in meinem Metier wäre es, alle sind gläubig und viele glauben auch viel zu viel. Und darum ist für mich ein ganz wichtiger Satz: Je mehr ich weiß, umso weniger muss ich glauben. Ich habe eine andere Frage. Warum brauche ich diese Disziplin? Wäre es nicht besser, wenn der Mensch, sagen wir mal, dann in Reiseflughöhe 10.000 Fuß oder was Halt gemacht hätte? Warum muss der Mensch in die Sterne?
Ja, wir wollen immer in das Unbekannte aufbrechen. Das ist in Amerika Going West, ins Unbekannte. Wir wollen immer dorthin sehen, und das ist, Raumfahrt heißt, oder wie es früher war, Reise. Reise, die Fahrt ist abenteuerlich, dann ist man an der Stelle dorten und hat da Abenteuer und kommt dann wieder zurück, und dann wird man von anderen bewundert als Held. Das war immer die Reise. Und das ist in der Raumfahrt ganz klar. Man geht irgendwo hin, wo kein anderer war. Und das ist das Interessante. Das ist ein Drang des Menschen, das Neue zu erkunden. Und da ist natürlich die Raumfahrt als Terra Incognita ganz wichtig, dass man dorthin geht.
Das ist ganz wichtig. Die Seefahrer, die sind ja damals aufgebrochen, obwohl sie nur davon ausgingen, dass die Erde eine Scheibe ist. Das heißt, auf die Gefahr hin, dass sie hinunter kippen. Mir ist der Gedanke gekommen, als wir in unserer Pilgerreise Fatima, und dann saßen wir in Belém am Atlantik. Ganz tolle Wellen. Ich bin kein Surfer, ist mir so egal. Ich habe mir dann nur gedacht, wenn ich jetzt so im Vasco da Gama oder aus der Seefahrer wäre, dann würde ich jetzt hier in den See stechen. Die geht das genau dieser Weg, die Reise in das Unbekannte. Ich weiß nicht, wie weit ich da komme. Ich muss die Karten erst zeichnen mit Sterne, Himmel und so weiter, je weiter ich da gelange. Niemand hat daran gedacht, dass er irgendwo in Amerika ankommt, morgen dann noch, es war Indien und so weiter. Ich glaube, es ist ein Gen des Menschen aufzubrechen.
Ja, das ist richtig. Die Menschheit ist in Afrika entstanden. Und dann sind sie sofort aufgebrochen und haben die gesamte Welt damit besiedelt. Das ist also immer, ich will hinter den nächsten Berg, hinter das nächste Kuppe, irgendwo das Neue. Und das ist ja im Prinzip dort, wo es unbekannt ist, erwarten wir immer das Wunder. Das, was besonders gut ist. Ich sag das mal so, warum fressen die Kühe am besten das Gras, das ein bisschen außerhalb des Zauns ist? Das muss so viel besser schmecken als das Graus denen. Und das ist bei Menschen genauso. Ich gehe dorthin, wo ich mich nicht auskenne, weil da muss es besonders gut sein.
Und warum haben wir dann so viel Angst vor der Zukunft?
Ja, das Risiko der Zukunft ist, wenn ich so bleibe, wie ich bin, da weiß ich, wie es ist. Und jede Veränderung ist eine Gefahr. Wir sind konservativ, wollen aber gleichzeitig eine Veränderung, ohne dass sich was ändert. Das ist die grundsätzliche Idee. Keine Veränderung, aber eine Änderung. Das ist sozusagen dieser Zwiespalt, der da ist. Und das ist immer schon so gewesen. Und die einen, die haben den Mut gehabt, sind aufgebrochen, und die anderen sind zurückgeblieben.
Es gibt eine tolle Stelle, die mir vor kurzem erst beschäftigt hat im Zusammenhang mit dem Gottesdienst, in dem hohenpriesterlichen Gebet Jesu, wo er sagt zu seinem Vater: Ich danke dir, dass du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Jetzt muss man sich überlegen, was ist ein Unmündiger? Auf jeden Fall kein Depp. keiner, der auf der Strecke geblieben ist. Mit Sicherheit einer, der in der Lage ist, sage ich mal, einfach zu denken, vielleicht da wirklich einfach ist, einfach lebt und so. Aber, und das hat der Karl Rahner mal gut herausgearbeitet, der Unmündige ist der, der sich nach dem Urzustand sehnt, der aus der Sehnsucht herauslebt. Der Kluge und der Weise, so wie es in der Stelle gemeint ist, ist der, der meint, mit seinem Wissen alles schon abhandeln zu können. Wenn ein Forscher mir zum Beispiel hergeht, ich weiß, da gab es einmal einen Mediziner, der gesagt hat, er hat schon so viele Leichen seziert, aber er hat noch nie eine Seele gefunden. Es gibt einen Raumfahrer, Sie wissen es besser, der sagt, er war im All, aber er hat keinen Gott gesehen. Das ist die Kategorie der sogenannten Klugen und Weisen, die sagen, ich bin ein Wissenschaftler, ich habe das jetzt gesehen und da ist nichts. Der Unmündige, der Einfache ist der, der sozusagen dieses Nicht-Greifbare, diesen Urzustand des Lebens in seiner Sehnsucht drin hat und sich danach ausstreckt.
Ich stimme da völlig überein. Ich sage immer, wir brauchen die Jungen, ich würde sagen nicht unmündig, die Jungen, die noch nicht Bescheid wissen, dass was nicht geht. Ich weiß alles, das nicht geht, deshalb machen wir das nicht. Und dann gibt's Junge, die wissen das nicht, machen das und dann geht es auf einmal. Und deshalb brauchen wir die jungen Leute, sage ich immer wieder. Wir Alten wissen so viel, das geht nicht. Aber die jungen Leute, die da was anpacken, müssen wir unterstützen, damit sie es voranbringen. Ich will nur ein Beispiel bringen. Der Elon Musk, nicht, dass ich den gern habe, Elon Musk hat was gemacht mit der Landung der ersten Stufe. Wir haben unendlich viele Doktoranden verschlissen über dieses Thema. Das, wie es er gemacht hat, wir hatten einen Denkfehler bei unserem Ding drin und er hat es gemacht und es geht. Und das, ob das sich lohnt wirtschaftlich, das weiß ich nicht. Das schaut so aus. Aber zumindest hat er einen Weg aufgezeigt, wo wir weitergehen können. Und das ist notwendig, dass wir immer wieder das, was wir wissen, in Frage stellen. Denn sonst bleiben wir ja stehen und sagen, es geht nicht weiter. Und es geht immer weiter. Es gibt immer neue Ideen. Immer wieder neue Ideen.
Würde aber eben auch für den ganzen Bereich des Glaubens einfach nicht ausschließen, weil das oft so gegenübergestellt wird und dann wird es überzeichnet, ja, jetzt im Zusammenhang mit dem Glöckner-Zitat, wir sollen uns mehr um unsere eigenen Dinge kümmern und nicht in der Verkehrsregelung oder in sowas einmischen. Auch in der Glaubensverkündigung kann es nicht heißen, nur bis hierher und nicht weiter. Meine Eltern vor 50 Jahren, meine Großeltern haben anders geglaubt als wir heute. Glaube ist eine Wissenschaft. Ja. Die Theologie ist eine Wissenschaft. Das heißt, jemand den Glauben beizubringen unterliegt auch wissenschaftlichen Standards. Das heißt, die wird heute ganz anders Gottesbilder versuchen, den Menschen zu erklären, als man es halt vor 100 Jahren gemacht hat, wo die Wissenschaft da noch nicht so weit war. Einfaches Beispiel, wenn es draußen Gewitter war, hat mein Vater, der ein sehr wissenschaftlicher Mensch war, nie gesagt, jetzt schimpft der Himmelpapa, so einen Schmarrn hätte er nicht erzählt, sondern der hat mir erklärt, wie Blitz und Donner funktionieren. Ja, und das muss im Glauben auch geschehen. Und darum dieser Satz, je mehr ich weiß, umso weniger muss ich glauben. Nicht im Sinne von glauben müssen, weil das jemand verlangt, sondern ich darf mich auf das Kerngeschäft des Glaubens, das da Vertrauen ist, konzentrieren.
Wenn ich euch beide so zuhöre, heißt es ja eigentlich, ich muss sowohl für Glauben als auch für die MINT-Fächer viel früher begeistern und die Menschen mitnehmen.
Ja, ich würde so sagen, dass zunächst mal zum Glauben, also ich glaube ja, dass Gott so unendlich ist, dass es unendlich viele Wege zu Gott gibt und es gibt da keine Einschränkung, wie man sich Gott vorzustellen hat. Wir müssen auf alle Fälle von der konkreten Sache runterkommen. Wir können uns Gott nicht vorstellen, weil der so unendlich ist, mit allem so unendlich ist und da ist jede Überlegung durchaus richtig. Und ich kann Ihnen nicht sagen, die Sicht auf Gott ist falsch. Nein, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich bin ein gläubiger Mensch, glaube ich zumindest, und sage, Gott ist wunderbar, ist grandios.
Da gibt es eine tolle Geschichte, wo jemand auf der Suche war nach dem Namen Gottes. Und er ist überall hingekommen, aber eigentlich keiner der Namen hat ihn befriedigt. Und dann kam er in ein Land, wo große Hungersnot herrschte. Und dann hat er erfahren, was der Name Gottes, nämlich Brot. weil die Menschen nach Brot gerufen haben. Ja. Gottes Sehnsucht. Ja. Das, und auch, weil sie sagen, ich kann ihn nicht fassen, drum, wenn wir ein Glaubensbekenntnis abfragen, ob an Ostern oder jetzt bei Erstkommunion oder Firmung und so, die Antwort ist, ich glaube. Ich kann nicht für deinen Glauben stehen. Ich weiß nicht, was du glaubst, nicht, weil du falsch glauben könntest. Das kann ich nicht einmal beurteilen. Darum verstehe ich das auch nicht, wenn Leute zu mir zum, als Pfarrer kommen, da sagen wir am Friedhof und sagen, ja, in Kirchgang ist er nicht, aber er hat geglaubt, sage ich, das habe ich nicht zu beurteilen. Erzählen Sie mir lieber, wie Sie das erfahren haben, dass er ein gläubiger Mensch war. Und komischerweise, es ist dann immer dieselbe Erfahrung, wie hat er sich dem Leben zugewandt? Mit welcher Verantwortung ist er der Schöpfung gegenüber umgegangen? Wie ist er mit anderen Menschen umgegangen? Wie ist er mit sich umgegangen? War sein Leben für ihn ein Geschenk? Hat er seinen Jahren Leben gegeben oder nur seinem Leben viele Jahre?
Das ist die Frage an Sie, Herr Professor Schmucker. Was ist Ihre persönliche Anekdote so im Leben, wo Sie sagen, da haben Sie die Schöpfung so blöd gesagt?
Ja, ich habe schon... in meiner Karriere, wir hatten einmal, muss ich schon sagen, eine heftige Explosion. Und ich bin Sekunden zu spät dran gewesen, sonst wäre ich nicht da. Mhm. Das war eine solche heftige Explosion, das hat die Stahltüren durchschlagen und normalerweise wäre ich dort gestanden und die Brennkammer hat es zerrissen, die ist durch die Stahltür durch, also so ein großes wie ein A4-Papier, Stahlblech durch die Gegend gefallen und es hätte mich zerhackt, aber noch mehr. Ich hatte einen neuen Mitarbeiter, der hat mir gesagt, schauen Sie sich den Versuch an, es ist jetzt alles in Ordnung, jetzt gibt es keine Explosionen mehr. Und der ist zum Glück nicht in den Raum gegangen, sonst wäre er tot gewesen. Das Programm wäre beendet, unsere Firma wäre, als wäre alles, das war also... Und ich hatte nicht nur einen, ich hatte auch mehrere Dinge. In einem Flugzeug habe ich auch mal sowas gehabt. Sind wir geflogen und der Pilot, das kann ich ja ruhig so sagen, der hat nicht aufs Wetter geachtet und dann ging langsam das Benzin aus. Und dann hat er versucht, einen Landeplatz zu finden. Und dann hat er erstmal keinen Landeplatz gewonnen. Wir beide, meine Frau und ich, wir konnten nur noch beten. Wir mussten den Piloten beruhigen. Der war mit den Nerven fertig, dann wollte er auf der Autobahn landen. Dann haben wir gesagt, nein, da unten ist, also es war schrecklich. Schrecklich. Also da haben wir gebetet, meine Frau und ich, wir haben gebetet. Das ist, muss ich wirklich sagen. Das nichts mit dem, unser Kind war bei fremden Leuten, also der wäre Waisenkind geworden. Und also das sind so Dinge, ja, da muss ich immer wieder sagen, man kann auch sagen Fügung, ich wäre, und auch andere Dinge. Also das muss ich schon sagen, bin dankbar.
Und
dankbar.
Trotzdem haben Sie die Lust nicht verloren an Luft- und Raumfahrt?
Nein, natürlich nicht. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben und ich will das an andere auch weitergeben. Die Erfahrung, gerade die industrielle Erfahrung, was da los ist. Wie gesagt, es kommt ja nicht drauf an auf Gleichungen. Die sind alle wichtig, aber nicht so wichtig. Es geht, das ist ein Team, da muss man schauen, dass alle das richtig machen, dass man sich darauf verlassen kann, dass auch diese Unzulänglichkeiten, das alles muss beigebracht werden und man kann das auch in der Vorlesung erzählen, wo das Schwierigkeiten sind. Das ist so wichtig, den jungen Leuten das mitzugeben, dass wie das Leben einfach so ist mit vielen Anekdoten. Das ist also für mich wichtig, dass man auch viele Dinge hat, die sehr zum Lachen sind, wenn einem da was vorgeschlagen wird oder also es gibt viele Dinge, die da in der Vorlesung sind, die man bringen kann, was die Leute, auch was meine Studenten auch gerne hören.
Und ihre Grenzen respektieren.
Ja.
Das kann man dann, ist, glaube ich, nicht in jeder Disziplin, aber gerade da ist sehr wichtig. Es gibt einen schönen Spruch. Es gibt einen Ort, wo du keinen einzigen Atheisten findest, das sind 10.000 Meter Höhe in einem Flugzeug bei starken Turbulenzen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, zu sagen, aber jetzt, wir haben auf Gott, war ja dieser Hubschrauberabsturz da in New York, wo die ganze Familie ums Leben gekommen ist. Ja. Auch mein Bruder, der selber einen Pilotenschein für kleine Flugzeuge und so gemacht hat, der hat einen sehr guten Freund und einen Lehrer verloren, der selber geflogen ist, ganz schwierig, im Gebirge zu fliegen, wenn du die Fall und die Aufwind und das alles nicht drauf hast. Und ein erfahrener Pilot, der ums Leben kommt, der seitdem nie mehr in eine kleine Maschine steigt, weil er einfach sagt, das war für ihn auch eine Warnung. Ja, aber man hört mit der Wissenschaft nicht auf. Und das Thema der Zukunft lautet ja, wie fliegen wir mal CO2-frei, wie fliegen wir ohne, dass wir Kerosin brauchen, wie fliegen wir ohne, dass wir die Umwelt verschmutzen und so weiter. Gibt's? Mein Bruder sagt immer pauschal, wir werden immer fliegen.
Wir werden immer fliegen und es wird immer mit CO2-Ausstoß sein.
Ja.
So sehe ich das. Also es ist ja wieder im Augenblick die Wasserstoff-Euphorie und vor 50 Jahren gab es die ja auch schon und da habe ich auch auf dem Sektor gearbeitet und alle liefen rum mit Wasserstoffaugen. Also da war H2 in den Augen und ich habe immer gesagt, das wird nichts. Wasserstoff hat viele gute Eigenschaften, aber auch viele schlechte Eigenschaften. Und wir müssen da ganz vorsichtig sein. Die Natur hat das geschickt gemacht. Die hat den H an ein C angelagert und dann haben wir einen Stoff, nämlich also Kohlewasserstoffe, die sind wunderbar lagerbar, sind nicht gefährlich, kann man gut behandeln und so weiter. Die Natur hat das gut gemacht. Und wir sollten uns immer die Natur anschauen. Die Natur arbeitet mit Kohlewasserstoffe für die Energiespeicherung, das ist unser Fett, das ist der Kohlewasserstoff, und die Elektrik nimmt sie zum Steuern her. Das macht sie perfekt und die hat Millionen, Milliarden Jahre Zeit gehabt, um das zu machen und zu perfektionieren. Und sie hat es nicht andersrum gemacht. Also sollte man immer schauen, was macht die Natur. Natürlich ist Energiespeicher elektrisch auch möglich. Das ist alles sinnvoll. Aber zu sagen, wir gehen jetzt ganz daraus, ich bin da etwas skeptisch.
Sie waren auch mal skeptisch im Vorgespräch. Das fand ich sehr spannend, wo Sie gesagt haben, Sie haben lange Zeit mit Satellitenbildern die Natur beobachtet. Wo wird gebuddelt, wo sind Baustellen, wo baut jemand Atomraketen und wo nicht. Und haben mir dann gesagt, man ist überrascht, wie wenig gebaut wird, also in Sachen Atomraketen.
Genau, das war ja, das betraf vor allem den Iran. Da wird dann immer erzählt, was die haben. Aber man sieht ja auf Bildern, wenn ich ein Silo baue, muss ich ausheben. Da habe ich Aushub. Ganz einfach. Und wenn kein Aushub da ist, oder Nordkorea hat ja angeblich so wahnsinnig viele unterirdische Schienen, Trassen und so weiter. Ja, ich muss ja da Tunnels bauen. Ich muss Belüftungen machen. Und der Aushub, diese riesige Menge an Aushub, die da ist, den muss ich ja sehen. Und das, also, wenn ich nichts sehe, und das ist das Schöne an den Satellitenbildern, dann ist nichts da und wenn ein Aufmarsch da ist, das kann man heute ja nicht mehr verbergen. Wenn die mit Panzern auffahren, weiß ich, hoppla, da fährt der mit Panzern auf. Das macht der nicht so, weil es so lustig ist, sondern da will er was damit machen. Also Satellitenbilder sind heute so perfekt. Wir kriegen alles mit, was einer plant, und gerade auch unterirdisch, immer unterirdisch. Nein, unterirdisch heißt Aushub. Große Menge an Aushub. Also sehe ich, ob da was ist oder nicht. Also, und wir sehen natürlich auch andere Dinge. Wir sehen ja, hat ja viel, zum Beispiel Getreide. Wir können ja heute alles feststellen, welche Ressourcen hat der. Das ist fantastisch, was wir heute haben. Es wird an der TU München wir haben eine Fakultät jetzt für Luft, Raumfahrt und Geodäsie. Und da geht's auch um die Erdbeobachtung. Und das sind also ganz, ganz hervorragende Dinge, die man machen kann. Und da kann man auch mit KI ein bisschen was rausbringen. Also nicht mein Gebiet, aber da kann man sehr, sehr viel machen.
Ihre spannendste Thema zum Thema KI war, dass es eigentlich nur ein besserer Kopierer ist. Das haben Sie mir letztes Mal gesagt, hat mich sehr beeindruckt. Wie kamen Sie drauf?
Ja, das stammt wieder nicht. Also alles, was ich also so sage, stammt ja nicht von mir. Das habe ich irgendwo gelesen. KI ist im Prinzip eine Maschine, die vergleicht ja nur. Die nimmt das auf und vergleicht das. Und wenn das entsprechend programmiert ist, kann die Muster erkennen, kann die meine Sprache erkennen und damit feststellen, wenn ich ein Wort sage, dass es dieses Wort ist. Also ist nur eine große, gute Kopiermaschine, nichts anderes.
Könnte jetzt KI die Lust an Luft- und Raumfahrt erleichtern oder brauchst du dazu weiterhin den Menschen?
Ich glaube, die Lust ist immer vom Menschen her. Das heißt, Lust heißt ja, ich habe ein Bedürfnis und möchte das Bedürfnis befriedigen. Das macht den Lustgewinn. Und das heißt, wenn da was angeboten wird, was meine Bedürfnisse befriedigt, dann ist das richtig. Und das kann sicher KI auch in, dazu kenne ich mich mit KI viel zu wenig aus. Also, aber ich kann mir das vorstellen.
Jetzt haben Sie aber gesagt im Vorgespräch, naja, die Lehrer haben meistens eine geisteswissenschaftliche Ausbildung. Wie wollen die denn dann Lust auf Naturwissenschaft machen?
Ja, das ist ganz schwierig. Meiner Meinung nach muss das ganz, ganz früh mit den Kindern anfangen. Wenn die Kinder schon etwas herstellen, glaube ich, etwas basteln oder bewerten müssen oder wie auch immer. Wir hatten ja da, wie wir da saßen, so eine Schale mit Trauben oder Tomaten und denen zu erklären, was glaubst du, wie viele Trauben da drin sind, wenn sie ein bisschen rechnen schon können, wie man das macht, dass man das abschätzen kann. Also das, und dann kriegst du die Bonbons, wenn du das gut abschätzt, zum Beispiel. Dann kann man drüber nachdenken. Also diese Dinge, man muss in ganz Kindern schon beibringen, also dass sie Spaß haben, irgendwas zu analysieren, wenn sie ein bisschen rechnen schon können, ein bisschen was zu rechnen, ganz früh anfangen. Ja, der Spaß ist für mich das Wichtigste, weil das vorantreibt.
Also ist das ein Plädoyer, weil wir von der KIG, glaube ich, da einheitlich eine Meinung vertreten, dass wir in den Schulalltag, in den Unterricht für die Kinder und die Jugendlichen externe Kräfte reinholen. Fachspezifische Männer und Frauen, die das machen, was halt der Lehrer, was er gar nicht sein Auftrag sein kann, weil er nicht alles ja gelernt hat, aber der eben begeistert, der genau diese Inspiration bringt. Ja. Und zwar also nicht nur natürlich Luft- und Raumfahrt, sondern alle möglichen Bereiche, dass man die Schule viel mehr dazu öffnet, dass Fachkräfte, wenn jetzt sogar regelmäßig, diese Unterrichtseinheiten mitgestalten. Einer meiner Grundsätze lautet ja, die Predigt der Zukunft, wenn jetzt schon längst der Gegenwart ist, der Talk. Also wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, ohne dabei krampfhaft zu sein, aber dass ich merke, da ist ja jemand da, den kann ich jetzt sofort als Gesprächspartner herholen, dann mache ich mit dem eine ungeplante Dialogpredigt. Weil man einfach denkt, die Leute schauen sich um Mitternacht Markus Lanz an. Oft schwierige Gespräche, aber da sind die Mitternacht nur dabei. Ich bin Sonntagvormittag. Ich kann doch die ganz genauso nicht nur bei Laune halten, sondern wirklich auch unterrichten, also ihnen etwas mitgeben, womit sie jetzt was anfangen können. Und der Dialog ist einmal lebendiger als ein Monolog.
Ja, richtig. Also ich muss sagen, bei uns, wir haben ja das Plätzchen bei uns, wo ich wohne, da schaue ich immer nach, wer hält Predigt. Und dann sage ich, naja, also da gehe ich nicht hin. Es ist eine Ausschließung mehr oder wenig. Ich sage es ganz ehrlich, eine Ausschließung. Und sage, naja, zu dem gehe ich da, ist wenigstens dann die Predigt gut, denn eine Predigt, die nicht nur von der Inhalt, sondern auch die von Akustik, wenn ich sie nicht verstehe, wenn ich Akustik nur jedes zweite Wort höre, brauche ich ja nicht hineinzugehen. Also das ist also ganz wichtig, dass die Predigten gut sind und nicht die Predigten, ich weiß, wie schwierig das ist, jedes Jahr die gleichen, weil wir haben ja immer die gleichen Bibelzitate, dass wir da immer wieder was Neues bringen, neue Gedanken, nicht das Wiederholung. Das ist ganz schwierig.
Aber so, da geht es uns aber wie ein Wissenschaftler. Ich meine, ich mache es jetzt auch schon 4 Jahrzehnte und ich ertappe mich dann immer dabei. Da habe ich einen Text, der mir ja bestens bekannt ist, schon seit meiner Kindheit und seit 4 Jahrzehnten bepredigsten, und der erscheint da vor mir wieder völlig neu. Wie wenn sie an einem Versuchsobjekt steht. So eine Formel taucht da auch nur eine Formulierung auf. Ich dachte, wir haben vor kurzem Firmung gehabt und da war nur dieser eine Satz dabei, leider vom Prediger Netz ernst genommen. Gebt ihr ihnen zu essen. Der würde mir als Prediger völlig reichen. Ich schnappe bei meinem Mikro, gehe zu meinen Firmlingen hin, halte ihnen das Mikro hin und sage, was fällt dir dazu ein? Gebt ihr ihnen zu essen. Es ist mein Auftrag. Ab jetzt bist du dran. Schau her, meine Uhr läuft ab, deine, die läuft erst richtig an. Zack, was Lebendigeres kriegst du da überhaupt nicht hin. Gell? Und genau, das in einem Gottesdienst auszudrücken, dass ich ja Teil dieser Verkündigung bin. Das heißt, du musst ja das, was du den Leuten sagst, genau wie ihr im Hörsaal vor den Studenten, ihr müsst es so anpassen, dass der Hörende Teil dieser Verkündigung wird. Der Theodor Karl zu Gutenberg, habe ich vor kurzem gehört, hat in einem Gespräch gesagt, dass es ihn immer wieder verwundert, wie das Unvermögen zu denken gepaart mit der Unfähigkeit zu schweigen, Hand in Hand daherkommt. Und ich glaube, wir als Wissenschaftler, als Prediger müssen genau das Gegenteil machen. Das Vermögen zu denken steigern und die Fähigkeit, einmal zuzuhören.
Ich sage bei den Vorlesungen ganz am Anfang, in der ersten Stunde, bitte Gegenmeinungen. Gar kein Problem, sagt was dazu. Hier könnt ihr das noch machen. Ihr könnt, wenn ihr in der Industrie seid, das könnt ihr nicht mehr, weil der immer recht hat. Aber bei mir könnt ihr da jederzeit sagen, ich habe eine andere Meinung, bitte die Frage und so weiter. Und ich habe in meiner Vorlesung auch schon ein Kapitel dazu genommen, weil der einer sagte, das wollen wir doch unbedingt noch dazu haben, das brauchen wir dazu, habe ich natürlich dazu genommen. Das ist keine Frage, ich bin doch nicht allwissend. Und ich ändere auch meine Einsichten. Ich verstehe manche Sachen, die ich früher so gesehen habe, sehe ich heute ganz anders. Und das ist ja aber ganz normal. Und deshalb will ich ja lieber einen Dialog haben, als dass ich da oben sitze und meine davor doziere. Ja, das ist normal, aber der Response ist ganz wichtig. Nicht, dass sie nur da sitzen und dass sie anhören und dann nach Hause gehen. Ich will ja einen Dialog haben, am liebsten.
Jeff Bezos hatte die Tage mit seiner Amazon-Rakete weibliche Popstars wie Katy Perry in den Weltall geschickt und hagelte danach natürlich Kritik. Verstehen Sie die Kritik oder sagen Sie
ja, Quatsch? Ja, das ist natürlich klar. Neid ist in Deutschland die höchste Form der Auszeichnung. Das heißt, da ist man neidisch, dass die das gemacht haben. Nichts anderes. Und die haben natürlich PR gemacht. Ja, selbstverständlich machen die PR. Und ja, wer das machen will, das kostet ungefähr, wenn ich es machen will, kostet das pro Person so eine Viertelmillion. Ich habe mal ein Ehepaar kennengelernt, das hat Anzahlung gemacht, das zu fliegen. Und ich habe dem gesagt, also selbst wenn ich es hätte, wenn ich diese Viertelmillion würde ich nicht ausgeben, die würde ich für soziale Zwecke ausgeben, weil ich für diese paar Sekunden... Nein, 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 das ist Geld hinausgeschmissen. Das ist klar, aber das Geschäftsmodell von Amazon mit seiner New Shepard ist nun mal das. Und das wird sich auch nicht rentieren. Die Menge der Leute, die fliegen, ist ganz klein. Man muss es wie ein Hobby betrachten, das er da macht mit berühmten Leuten. Und da wird auch nicht viel kommen. Wir haben das alles untersucht im Rahmen Nutzen der Raumfahrt. Also es ist alles untersucht worden. Also wir haben das gemacht. Es ist kein Geschäft, das kostet nur Geld. Aber es ist klar, es ist eine PR-Aktion für ihn. Und die lässt er sich halt viel kosten. Und da kriegt er seine Damen oder Herren, das spielt ja gar keine Rolle. Ja, nicht wichtig, aber im Vergleich zu dem, was sonst Geld hinausgeschmissen wird, ist das völlig bedeutungslos.
Es ist spannend, wenn Sie das über Jeff Bezos sagen und die Inszenierung. Wir haben hier in Bayern auch eine Regierung, die jetzt Bavaria One und Raketen anschiebt, ein eigenes Ministerium macht. Und natürlich, wir als Verband sind schon auch der Meinung, das Geld wäre in den sozialen Berufen, in der Kita, in der Bildung wesentlich besser angelegt wie in Raumfahrt. Wie sehen die, sieht es jetzt, dass wir in Hightech und in Raketen all das investieren, aber in der Bildung scheinbar kein Geld haben und da sparen?
Also ich sehe das folgendermaßen. Es ist sicher sinnvoll, in die Raumfahrt zu investieren. Es ist nur eine Frage des wie viel. Es ist nie die Frage das. Wie viel machen wir? Und wir wissen, die Raumfahrt bringt in vielen Bereichen, wir hatten ja von Erdbeobachtung, wir haben die ganzen Themen, die wir kennen, das ist sinnvoll. Ich glaube, der bemannte Flug zum Mars zum Beispiel, der kostet unendlich viel Geld. Ja, ob man das machen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Es ist jedenfalls nicht so sinnvoll. Es ist genauso wie, ich gehe jetzt mal für eine Woche in die Sahara, wo nichts los ist. Ist genauso interessant, also gar nicht interessant. Aber deshalb ist Raumfahrt ist wichtig, ist keine Frage. Nur die Mittel und Bildung ist natürlich viel wichtiger. Bildung ist ja die Grundlage für die Jungen als Kinder. Was wir da investieren, das kriegen wir ganz in großen Mengen zurück, wenn wir es richtig machen. Das ist ja das Entscheidende. Kinder müssen gut ausgebildet werden, sie sollen möglichst eine entspannte Jugend haben, dass sie nicht verkrampfen und so weiter. Denn das können sie dann im Laufe ihres Lebens zurück für die Gesellschaft zurückzahlen. Das ist, dann müssen wir nicht für die Alten sorgen, sondern können das vorher investieren. Und deshalb ist es notwendig, da richtig gut mit guten Lehrern, mit guten Ausbildungen, mit weniger Kinder für die, mit guten Schulen und so weiter. Das ist, glaube ich, eine ganz große Notwendigkeit und da darf nicht gespart werden. Eher in der Raumfahrt zu sparen, ich weiß, jetzt bringen mich alle Raumfahrer um und sagen, das ist ja völlig falsch. Nein, das Wichtigste ist, glaube ich, auf diesem Sektor die Jugend, die Ausbildung schon in der Vorschule, in der Grundschule, im Gymnasium. Richtig die Ausbildung zu machen, auch die duale Ausbildung, auch für einen Handwerkerberuf, ist völlig egal. Eine gute Ausbildung ist der Gewinn fürs Leben. Das ist, ich sage in meiner Vorlesung immer, eure Noten sind die Visitenkarte für das spätere Leben. Schaut, dass ihr da möglichst gut seid. Ihr müsst arbeiten, strengt euch an. Was hat der Werner von Braun gesagt? Late to bed and early rise and advertise, advertise, advertise. Nicht nur lernen und viel lernen, auch natürlich drüber reden mit anderen, kennenzulernen, dass man auch sich eine Karriere aufbaut. Aber das geht nicht ohne Anstrengung und natürlich mit dem entsprechenden Umfeld.
Und Bildung ist die wirksamste Waffe gegen unkontrollierte Gewalt. Ich sage jetzt ganz vorsichtig, unkontrollierte Gewalt, die findet nämlich immer dann statt, wenn fehlendes Wissen mit Ideologien, mit wie soll man sagen, autokratischen Vorstellungen ersetzt wird. Ein Mensch ist verführbar, wenn er nichts weiß. Drum auch dieser Satz, je mehr ich weiß, umso weniger muss ich glauben. Und drum ist die Bildung so wahnsinnig wichtig. Und je mehr ich Bescheid weiß über die Zusammenhänge, umso differenzierter denke ich. Mir fällt der Alexander Gerst ein, der erzählt hat, wie er zurückgekommen ist von der Raumstation. Wenn du das vom Weltraum aus siehst, da dieses ganze Band an Milchstraße, Planet, was da drin ist. Und dann ist da ein kleiner blauer Punkt. Und das sind wir. Dass du da nicht wirklich auf die Knie gehst und das Beten anfängst und dir deiner Geschöpflichkeit bewusst wirst, das kannst du nur, wenn du einfach das achten kannst. Und das, glaube ich, kann nur ein gebildeter Mensch, einer, der sich damit auseinandersetzt und nicht das einfach an ihm vorbeifliegt.
Ja, richtig. Ich sage, ich sehe es genauso. Bildung und Wissen ist gegen Ideologie. Ja. Das ist, weil Ideologie ist ja was ganz Schreckliches und wir erleben das ja dauernd. Das ist die einzige Möglichkeit und es ist klar, aus dem Weltall, ich war ja nie im Weltall, aber sagen alle, wenn man die Erde sieht, das ist schon irgendwie faszinierend, dieser blaue Planet, auch Gerst war natürlich nicht weit genug weg, war ja da dran, aber das ist schon, und rundherum ist nur Schwärze, ganz verlassen, nichts ist drin und da ist mir klar geworden, wie ich das immer betrachtet habe, nein, nicht der Mensch ist das Mittelpunkt der Welt. Das ist sozusagen, früher haben wir gedacht, die Erde und ist der Mittelpunkt. Nein, nein, Gott ist der Mittelpunkt. Und wir sind nur ein kleiner Teil davon. Das ist für mich als gläubiger Mensch, sage ich, ich kann Gott nicht verorten, aber wir sind nicht der Mittelpunkt.
Diese kopernikanische Wende hat nie aufgehört. Die muss immer weitergehen. Ja. Je mehr wir entdecken, je mehr wir herausfinden, umso mehr müssen wir für diese Wende bereit sein. Und darum jetzt nochmal zu Bezos und den Mädels, die sie da in das All hinauflegen. Ich bin total dagegen. Weil wo ich nicht hingehöre, gehe ich nicht hin. Ich gehe auch nicht in Naturschutzgebiete, wo einfach geschützt ist für die Natur, weil ich da nichts verloren habe. Ich grase hier nicht, ich hänge nicht auf den Bäumen rum, das gehört der Natur. Und ich habe da oben nichts verloren, wenn ich kein Astronaut bin, wenn ich kein Wissenschaftler bin. Ja. Und darum gehören die da nicht rauf, nur damit der da ein Geschäft damit macht. Echt nicht. Bin ja, ich dagegen, auch was den Umweltschutz betrifft, CO2-Ausstoß betrifft. Ich überlege mir hier in München, wann nehme ich mein Auto her? Nein, fahre mit dem Fahrradl, ist auch nur gesünder und die anderen fliegen da oben auf. Irgendwo müsste man da schon sagen, hallo, derselbe Planet, bitte, auch dieselben Regeln.
Wenn einer ein paar Minuten schwerelos sein will, also ich habe mal bei der Vorlesung, gab es die lange Nacht der Universitäten, habe ich einen Vortrag über Raumfahrt gehalten und habe dann auch gesagt, wir machen jetzt alle gemeinsam einen ganz kurzen Raumflug. Wir springen alle ungefähr 20 Zentimeter hoch, dann haben wir 0,2 Sekunden Schwerelosigkeit, ein Massenraumflug, denn das, was die machen, ist ja kein Raumflug, sondern ein Suborbital. Und Suborbital ist alles, was unterhalb des Orbits ist, also auch die 10, 20 Zentimeter, die wir hochspringen, ist es ein Raumflug und haben alle mit Begeisterung mitgemacht. Der größte Massenraumflug der Welt. Ja, man muss das einfach alles sehr distanziert sehen. Das ist, man muss den Spaß haben. Und ja, und wenn diese machen, ja, okay, ja, dann sollen sie es machen. Und der Umweltschaden ist völlig bedeutungslos. Es ist nicht einmal in einer Kommastelle messbar. Nein, es ist alles.
Ich habe eine andere Fachfrage noch. Ich sehe Musk seine Raketen oder seine Antriebsraketen, die da wieder zurückkommen, wie so ein Wunderbar. Spielzeug, wo sich der Trump ja so gefreut hat und so weiter. Wir haben Ariane. Wieso kriegt das europäische Space Lab das nicht hin?
Das ist ein anderes Raketenkonzept. Das, was der Musk macht, ist eine schöne Sache, muss ich schon sagen. Und dass es so gut geht, bin ja nun lang genug im Geschäft, haben wir nicht gedacht. Bei unseren Löwen haben wir ein paar Fehler gemacht. Die neue Ariane 6 ist wieder ganz die alte 5 oder die 4. Es ist nur ein bisschen anders. Und wir bräuchten ein völlig anderes Konzept, aber da spielen natürlich viele Dinge hinein, die da auch politisch sind. Ich kann mich erinnern, wie das Space Shuttle kam, da war ich in so einer amerikanischen Gruppe drin über Raketen und dann sagte uns der, also mit dem ich da sprach, der sagte dann, also Wir machen ja Waffen, Feststoffraketen und Raumfahrt ist sehr sexy und da sind wir nicht drin. Und wir wollen endlich einmal mit unseren Waffenraketen, in Feststoffraketen, auch in die Raumfahrt hineinkommen, weil das alle Leute toll finden. Und das war eher eine politische Entscheidung, wie es ich damals sah, diese hineinzunehmen. Und das Shuttle hatte ja eine Flüssigkeitsrakete als Kern und zwei Feststoffbooster seitlich. Und diese Feststoffbooster eben quasi von den Firmen Thiokol, die Waffenraketen machen. Und dann natürlich, wenn wir schauen nach Amerika, Amerika macht das, ist also Ariane auch so gemacht worden. Mittelflüssig und außen Feststoffbooster. Das ist völlig die identische Sache. Und jetzt die neue Ariane 6 hat kleinere Booster, aber wieder mit Booster. Das machen andere auch, aber wir müssten halt nur Flüssigkeitsraketen machen, die kann man dann wieder bergen. Das geht alles zu machen, würde aber ein völlig neues Konzept erfordern. Und dann wären wieder die Feststoff-Leute nicht dabei. Und das ist klar.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Bildung, die wir in Bayern haben oder auch im Bund haben. Wir bräuchten mal ein neues Konzept, damit wir neue Raketen für unsere Bildung entwickeln. Aber wir halten ja immer gerne
am Bestehenden fest. Das ist eben Innovation. Innovation heißt Änderung. Unser Leben besteht ständig aus Änderungen und wir müssen halt mal versuchen, einen großen Schritt zu gehen und nicht so kleine Schritte, also und auf Deutsch nichts zu ändern. Ja klar, wir sagten ja schon, es muss, was haben die Österreicher gesagt, es muss was geschehen, aber es darf nichts passieren. Das heißt, wir wollen eine Veränderung, aber doch nicht. Und das geht halt nicht. Eine Veränderung heißt eine Änderung und die muss groß sein. Auch bei der Bewertung, also so von was macht was, dann sage ich immer, man muss eine Veränderung im Kopf ganz dramatisch machen, damit man erkennt, ob das wirklich was bewirkt. Wenn ich nämlich eine Veränderung mache, so um 1, 2 oder 10%, das bewirkt ja nichts. Ich muss sagen, ich mache es 5 oder 10 Mal so stark, dann weiß ich, ob wirklich was dabei rauskommt. Das kann ich gedanklich machen, dann weiß ich, das ist die falsche oder das ist die richtige Richtung. Kann man das durchspielen. Nur so kann man das machen. Aber Änderungen müssen da sein, dass sie messbar sind. Sonst sind es keine Veränderungen.
Was spannend ist, man kann ja Schule und Luft- und Raumfahrt wunderbar am DLR School Lab in Oberpfaffenhofen erleben, wo wir als KIG jetzt dankenswert auch mal kommen dürfen, so ein kleines Shelf, sag ich mal, Schulhaus, externe Lehrerfortbildung anbieten können und das ein bisschen den Gedankensport auch machen kann im Kopf, was alles so möglich ist, was viele auch nicht wissen. Zum Ende des Podcasts wollen wir aber immer mit etwas Positivem enden in dieser komischen, schrägen Zeit. Wovon brauchen wir mehr? Was sagen Sie, was brauchen wir mehr? Was darf mehr positiv darüber gesprochen werden?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, was wichtig wäre heute wiederum in der Welt, ein schöner Artikel, dass wir mehr positiv über Deutschland reden sollten. Mehr positiv, nicht das Licht hinter den Scheffel stellen. Ja, wir in Deutschland haben viel geleistet. Wir sind zentral in Europa da. Wir sind wichtig für die anderen. Und wir haben eine gewisse, aufgrund unserer zentralen Lage und aufgrund unserer, sage ich mal, kulturellen Hintergrund und die Technik und so weiter, wir haben eine gewisse Führungsrolle zu übernehmen. Und das muss uns klar sein, wir müssen da vorantreiben. Das ist das Positive. Wir haben uns nicht zu schämen, wir haben Geschichte, das ist klar, die darf nicht vergessen werden, ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen vorantreiben und nicht immer zu sagen Nein und so weiter, nicht negativ, positiv sehen. Die Sache ist, die Zukunft ist positiv, die Zukunft hat vor allem viele ungeahnte Möglichkeiten. Die Zukunft ist nicht einschränkend, die Vergangenheit ist fest, die kann man nur interpretieren. Aber die Zukunft ist völlig offen, ist ein Raum, der beliebige Möglichkeiten zulässt. Und das sollten wir ausnutzen.
Ich formuliere es dann spirituell. Die einzige Sorge, die sich wirklich lohnt nach Matthäus, ist die Fürsorge. Ja, weil Vergangene ist Vergangene, Gegenwart, da sind wir mittendrin. Ja. Das andere lassen wir von uns zukommen. Ja. Und mit Fürsorge können wir alle Probleme beheben. Ja. War interessant, tolles Gespräch.
Danke. Ich sage, vergelt's Gott fürs Dasein. Und danke auch. Danke an die Hörer fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern. In Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.